Irgendwann habe ich gemerkt, dass so viele Leute so viel auszusetzen haben an dem, was ich mache, dass, wenn ich nicht will, dass es mich völlig fertig macht, muss ich einfach kurz einen Schritt zurücknehmen und schauen, was ist das, was ich mache? Stehe ich dazu oder gibt es Sachen, die ich vielleicht auch nicht gut finde? Und ich habe mir halt noch nie so Metagedanken über mein eigenes Arbeiten gemacht. Und dann habe ich wirklich einfach wirklich aufgeschrieben. Ich bin dann bei meiner Therapeutin gewesen und ich habe alles aufgeschrieben, was ich so mache. Und dann ist es mega lässig, weil dann bin ich durch das durch und es war mega unangenehm gewesen. Und jetzt bin ich wie, glaube erwachsen worden in meinem Arbeiten. Und wenn ich es scheiße finde, dann ändere ich etwas. Und wenn es jemand anderes scheiße findet, cool.
Sarah und Mara im Gespräch mit. Der Podcast von der Frauenzentrale Zürich.
Wir wollen Vorurteile abbauen.
Und Verbindungen schaffen.
Wir wollen mit unseren Gästen über ihre Lebenswelten reden.
Ihre Perspektiven und Erfahrungen.
Und ihre Sünden.
Und wir wollen auch wissen, was sie verdammt gut können.
Hallo Mara.
Hallo Sarah.
Diese Folge wird unterstützt von Thal Hautpflegeprodukte.
Im Januar und Februar bekommst du mit dem Rabattcode Sarah und Mara 20% Rabatt auf alle Thal Hautpflegeprodukte.
Auf thal.ch/shop. Wir nehmen diese Folge auf, mitten in dem Dezember. Und der Dezember, der hat es ja so an sich, dass man eigentlich das Gefühl hat, die Welt geht unter, weil es muss alles, aber wirklich alles noch erledigt werden. Als ob es nachher nicht weitergeht.
Ich mache das eben nicht mit.
Kannst du dich dem komplett entziehen?
Komplett nicht, aber Großteil.
Ist das ein Prozess gewesen?
Ja.
Magst du irgendwie den Hörerinnen, die vielleicht jetzt denken, nächstes Jahr möchte ich alles anders machen, wie wenn ihr jetzt die Folge hört, ist es nämlich schon irgendwie Mitte Januar, irgendetwas mitgeben, dann könnt ihr sich nämlich jetzt ein Jahr darauf vorbereiten, wie es im nächsten Dezember alles anders wird.
Ja.
So der Lifehack also, von genau. Mara Rickli.
Und zwar, dass das kein Lifehack ist und dass ich keinen Druck mache auf uns, sondern macht bitte den Stress, der für euch gut ist und wo ihr einfach drin sind. Weil bei mir ist es auch zwangsläufig einfach so. Ich habe einfach gar keine Zeit mehr für den Stress. Und mit meiner Tochter kann ich mir den gar nicht antun, weil einfach all das Weihnachts... Also alles, was mit, oder auch viel, was mit Weihnachten zu tun hat, ist für sie schwierig, weil zu glitzerig, zu viel Reiz, zu laut, zu viele Menschen, zu viele Geschenke. Und das ist einfach so ein Entzug, den ich mache, auch mega fest wegen ihrer. Ausser das Samichlaus, wo ich aber sehr skeptisch eingestellt bin eigentlich, den finde sie mega toll und den tun wir zelebrieren.
Ich finde den eben auch toll.
Wieso findest du ihn toll?
Ich kann das auch nicht sagen. Es ist irgendetwas wahnsinnig Positives verankert in meiner Kindheit. Weil wir sind dann immer suchen im Wald und ich habe das als so einen schönen Tag in Erinnerung.
Der verlorene Samichlaus.
Genau. Und jetzt sind wir da im Studio. Das letzte Mal in diesem Jahr. Ja. Mhm. Und wir tun ja immer, wir tun ja nichts skripten, aber was wir damit machen, da habe ich auch schon davon geredet, dass wir uns so überlegen mit unserer Gästin zusammen, ja, was wünschen wir uns für die Folge? Und da hast du vorher so etwas Schönes gesagt und unsere Gästin auch, dass ich gedacht habe, ich möchte das hier live, dass nämlich Zuhörerinnen das auch hören. Was wünschst du dir für diese Folge machen?
Ich hoffe, ich bringe es im Fall jetzt noch zusammen.
Ist jetzt ein bisschen Druck aufbauen. Komm, ja, sag es nochmal so mega schön. So richtig
also,
schön.
Also schön, ich gebe mir Mühe, dass ich mir wünsche, dass diese Folge Lust macht auf das nächste Jahr und auf das Leben. Stimmt, habe ich es richtig gemacht. Ist
ja,
schön gewesen.
Ja, du hast, also, ja, also es ist halt noch oft so im Leben, gell? Ich versuche es mal mit unserer heutigen Gästin, Jane Mumford. Herzlich willkommen, Jane.
Hallo, Jane.
Du bist
Sarah,
unsere erste Gästin in dem 2025.
Was für ein Ehr.
Und jetzt mach doch du mal den schönen Satz noch.
Okay, prepare to cry. es ist gemein, weil ich habe es gesagt und dann hast du es gesagt. Mhm. Ich habe gesagt, ich hoffe, dass die Folge so ist wie...
Weil Januar ist so kalt und deprimiert und es ist nachweisbar, glaube ich, der Monat, wo am meisten Leute depressiv werden oder noch schlimmer. Und dann hoffe ich, dass das Gespräch wie so ein warmes Feuer ist, um das, wo man sich so entspannen und Zuversicht haben und merken, ah, wir sind irgendwie da alle zusammen in dem Leben als grosse Gesellschaft verbunden miteinander. Und dann hast du über das Feuer, glaube ich, aufgelesen.
Genau, das Feuer hat mich dazu inspiriert, dass ich schön fände, wenn man nachher das Feuer würde spüren fürs nächste Jahr in sich selber und die Lust eben auf das nächste Jahr sich würde aufbauen. Und genau, aber was ich so lustig finde, ist, es zeigt gerade auch ein bisschen etwas über mich. Ich sage ja auch viele Sachen und bin selber erstaunt, dass es so deep ist. Und nachher weiss ich gar nicht, was ich gesagt habe.
Jetzt ist es gerade genau gleich schön gewesen wie vorher.
Voilà, drei Folgen einfach müssen stimmen. Es hat wie müssen Deck,
ja,
Deck,
natürlich.
Deck machen. Sollen wir von dir auch noch einen Wunsch abholen?
So, nein, ich gehöre nicht zu dem Konzept.
Sag es schön. Sag es schön.
Sag mega deeps.
Ich bin ja wirklich, also ich glaube, wie ganz viele, das ist ja so, wie wenn man sagt, man hat gerne den Sommer, man ist total einzigartig, gerne das Meer, bin ich nicht gut zum Unterdruck irgendwie abliefern. Jane, so schön bist du da.
Ich freue mich sehr.
Möchtest du dich selber vorstellen? Und sonst macht das immer Mara wahnsinnig auch gut.
Das würde mich mega freuen und ehren, vorgestellt zu werden.
Ich versuche es. Es ist nicht einfach bei dir, weil du so viel machst. Und ich tue mich jetzt aber vor allem auf deine berufliche Tätigkeit fokussieren, weil alles Persönliche ist, glaube ich, dann besser, wenn du dich selber dort vorstellst. Also du bist Kabarettistin, Komikerin, Musikerin, Animatorin, Illustratorin, Schlagzeugerin und jetzt haben wir noch gerade vorher erfahren, dass du auch Dozentin bist an der Trickfilmschule.
Voll, nur für einen ganz kleinen Kurs.
Okay, ja, also. Ja. Aber auch. Und dass du gerne in deiner Arbeit deine Vorlieben für sarkastisches, rhythmisches und absurdes kombinierst, habe ich über dich gelesen. Du bist halb Schweizerin, halb Engländerin und hast Animationsfilm an der Hochschule Luzern studiert. Und du bist seit 2014 auf unterschiedlichen Bühnen richtig fix unterwegs. Ja, du hast das Buch ausgebracht «Reptil» kürzlich und du bist mit deinem neuen Stück unterwegs gerade. Magst du noch mal sagen, wie es heisst und wo dass man dich kann sehen kann?
Gerne. Also es heisst «Leben». Und wenn wir jetzt im Mitte Januar sind, spiele ich es ab März wieder, weil jetzt bin ich noch bis Mitte Februar beim satirischen Jahresrückblick Bundesordner das letzte Jahr am zerkäuen und verarbeiten und hoffentlich verdauen. Dann, was ist es rausgekackt? Jetzt muss ich gerade irgendwie überlegen, wenn das jetzt verdauen. Also metaphorisch müsste es mir noch eins weitergehen, bis es wirklich draussen... Vielleicht ist die Bühnenshow eigentlich schon das Ausscheiden von dem Jahr.
Wenn es zurückgeht in die Natur, meinst
du? Ja, genau so. Jetzt wird bitte Teil von etwas Besserem, du Jahr. Und ab März bin ich dann mit dem neuen Solo «Leben» wieder unterwegs.
Okay.
Zum Beispiel in Basel, Sommeri.
Also schweizweit Peak. Kann man dich sehen und könnte mir jetzt googlen. Das haben wir nämlich vorher vorbesprochen, dass man ja eigentlich auch einfach alles googlen kann.
Man kann ja eigentlich alles googlen. Aber genau. Es ist gut, dass wir einen kleinen Teaser geben.
Super. Ja.
Wir tun es schon in Show Notes, oder?
Ja, auf jeden Fall.
Jedes Datum.
Jetzt haben Mara und ich per Zufall gestern darüber geredet, dass uns immer mal wieder vorgeworfen wird, dass wir so viel machen. Also vorgeworfen, so, dass wir so tausend Sassa sind. Also weißt, dass wir mal vielleicht uns einfach auf etwas konzentrieren sollten.
Es wäre sicher medientechnisch gescheiter, weil die Leute wissen ja gerne, was jemand macht. Und es ist sehr schwierig, wenn jemand zwei Sachen macht. Und dann, wenn man so viel Interesse hat wie wir, vielleicht, die auch noch Podcasts machen und einer vielleicht das und du hast noch Kolumnen und alles, dann es fehlt wie so ein Wort für das. Ich glaube, es wäre eine coole neue Berufsbezeichnung zu erfinden.
Hast du eine Idee?
Kulturell aktiv.
Huh.
Vielleicht. Das tönt auch so ein bisschen nach Aktivismus, das tönt aber auch sehr breit, das tönt auch so wie beobachtend, weil sonst redet man ja nie von der Kultur, wenn man drin ist, sondern so
redet man das auf.
Kulturell aktive Menschen, ja.
Aber würdest du dich als aktivistisch bezeichnen? Weil das ist ja noch spannend. Also ich habe ja mega lange gebraucht, bis ich mich als... Also ich habe ja zuerst das Gefühl gehabt, ich darf nicht Journalistin sagen und dann schon gar nicht Journalistin und Aktivistin.
Wegen Imposter-Syndrom? Oder?
Ich habe einfach wie das Gefühl gehabt, es gibt so wie einen... Also keine Ahnung, es gibt irgendwie einen Weg, der dort führt, dass man sich dann so kann nennen kann. Mhm. Oder auch überhaupt mal zuerst zu merken, dass ich überhaupt aktivistisch bin, weil ich habe einfach so gelebt. Mhm. Und dass es für das eine Bezeichnung gibt. Und ich weiss nicht, vielleicht, wie es dir dort drin gegangen ist und ob du dich überhaupt als aktivistisch siehst.
Es ist lustig, das Aktivistische ist an mich hergetragen worden von außen. Ich habe gemeint, ich bin einfach ein Mensch und teile Gedanken auf der Bühne. Aber weil die manchmal unangenehm sind, hat es eine Phase gegeben, wo sehr viele Leute mich nicht als irgendwie Komikerin vorgestellt haben, sondern als feministische Performerin oder so, was für mein Berufsverständnis verheerend war, weil du kannst nicht jemanden ankündigen als feministische Performerin und nachher kommt sie und erzählt Witz, weil da ziehen sich bei allen so der Anschwingsschliessmuskel schon an, wenn sie hören, jetzt kommt politische Aktivität auf der Bühne und das ist ja immer gegen etwas und das ist aggressiv und das ist ja eh mega heikel als Frau, wenn du nicht mega lieb und unterwürfig und ich verstehe nicht. Und sehr schwierig. Es gibt sehr wenige Frauen, oder finde Personen generell, die hässig sein auf der Bühne, ohne dass die Leute sich persönlich angegriffen fühlen. Was ich sehr lustig finde. Weil jetzt eben so, sogar ein Thiel, der ja Master of Provocation war, der ist ja gelobt worden für seine Provokationen. Und auch ein Deville, wo ja, eben, es gibt ja wie so politische Comedy, wo immer ein bisschen angriffslustig ist, wo man dann das eigentlich abfiert. Und ich glaube, als Frau, als Finterperson muss man recht lange dafür arbeiten, dass die Leute checken, dass das dein Beruf ist und dass du sie nicht persönlich beleidigst. Irgendwie nehmen die Leute Sachen, die Frauen sagen, immer mega persönlich.
Und wie würdest du den Prozess so sagen, es war verheerend für dich, diese Bezeichnung. Wo stehst du jetzt damit?
Spannend, ja, weil es hat mich mega aufgeregt, dass bei mir das Politische quasi, dass ich eine Frau bin und meine Gedanken sind feministische Gedanken. Es hat mich am Anfang mega gestresst, weil ich will nicht, dass man es primär als politisch sieht, sondern weil ich einfach gemerkt habe, dass sehr viele Leute bei politischem Aktivismus das nicht mit Humor verbinden können. Und dann hat es mich mega gestresst. Und dann habe ich es in mein erstes Stück «Reptil» einfach integriert in Schluss, dass ich mich mega darüber aufrege, dass alles, was ich mache, politisch ist, weil ich als Frau auf der Bühne stehe. Und ich kann nicht einfach kommen und Theater oder Kabarett machen. Und dass mich das wahnsinnig aufregt. Und dann verhandle ich ja gerade, dass ich ja Feministin bin und ich bin ja nicht dagegen. Aber bei allen Männern, die ich kenne, die auch Feministen sind, wird das nie in Forderung gestellt und somit wird auch weniger Publikum verjagt, bös gesagt. Aber eben, das ist sehr plakativ alles. Und unterdessen ist es wie so, ja, wenn ihr das so wollt sehen, okay, aber es ist immer noch Comedy. Und es ist einfach mein Stil von Comedy, ist es zum manchmal unbequem sein. Und gerade in den letzten zwei Jahren ist ein riesen Prozess, ein anstrengender Prozess angekickt worden, wo ich wie selber haben müssen, zu dem stehen, was ich eigentlich mache.
Hm. Ja. Magst du ein bisschen etwas erzählen von diesem Prozess?
Oh mein Gott. Ja, es ist so ein bisschen, wenn du dein erstes Solo draussen hast, dann bekommst du recht viel Feedback. Und irgendwann habe ich gemerkt, dass so viele Leute so viel auszusetzen haben an dem, was ich mache, dass wenn ich nicht will, dass es mich völlig fertig macht, muss ich einfach kurz einen Schritt zurücknehmen und schauen, was ist das, was ich mache? Stehe ich dazu oder gibt es Sachen, die ich vielleicht auch nicht gut finde? Und ich habe mir halt noch nie so Metagedanken über mein eigenes Arbeiten gemacht. Für das bin ich... Ich nehme mir nie genug Zeit für Reflexion. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Ich brauche regelrecht einen Podcast, um das mal dürfen machen. Oder Therapie. und dann habe ich wirklich aufgeschrieben. Ich bin dann bei meiner Therapeutin und ich habe alles aufgeschrieben, was ich so mache und geschaut, all die Punkte. Und ich habe dort auch mit meiner Regisseurin vom ersten Stück noch geredet, die super, Nicole Knut, auch mega unterstützend ist. Und, Und dann hat sie gesagt, ja, das bist vielleicht einfach du und findest das okay. Und dann ist es mega lässig, weil dann bin ich durch das durch und es war mega unangenehm gewesen. Und jetzt bin ich wie, glaube ich, erwachsen worden in meinem Arbeiten. Und wenn ich es scheiße finde, dann ändere ich etwas. Und wenn es jemand anderes scheiße findet, cool.
Ich finde das mega spannend, was du sagst, weil es ist ja auch in vielen Leben ist es ja so, dass wenn man merkt, so, wenn man sich für sich entscheidet und für seinen eigenen Weg, dann ist der erste Prozess oft auch etwas anderes loszulassen, eben nicht mehr zu gefallen allen, vielleicht einfach auch zu merken, man ist unbequem, vielleicht etwas auch zu verlieren, wo einem irgendwie vorher wie eine gewisse Klarheit, also wieso ist halt dann wieso, also ich sage jetzt, wenn man so ein bisschen den Weg geht, von möglichst allen gefallen, dann hat man vielleicht auch dort drin die Sicherheit, oder, dass man nicht zu viel aneckt oder wie auch immer. Und wenn man dann nachher sagt, jetzt mache ich das, dann ist es sehr häufig so, dass es zuerst eine Art Trauerphase gibt, wie man dann vielleicht wie merkt, okay, ein Teil von diesen Leuten kann ich vielleicht nicht mehr bedienen oder entfernt sich oder wendet sich ja, ab. Vielleicht zeigen sie auch mit dem Finger auf dich. Und nachher, wenn du dann dort weitergegangen bist, ist es so, das, was du eigentlich schilderst, so, hey, das bin aber einfach ich und mir geht es da drin jetzt besser und ich kann authentisch sein und ich kann das machen, was ich möchte, wie das schildern ja viele Frauen, ich weiß nicht, bei dir, Sarah, vielleicht auch in der Praxis, oder? Das Hin- und Hergerissen sein von, ich muss es doch aber so machen, weil das erwartet man von mir. Das gehört sich doch auch so, oder das ist doch wieder klare Weg, aber eigentlich fühlt es sich für mich gar nicht mehr richtig an und es zieht mich eigentlich dort durch und eigentlich spürt man sehr häufig schon sehr klar, dass das der Weg ist. Und dann ist einfach die Frage, wie kommt man auch dort hin? Denn man redet dann immer von dem Mut, aber ich finde das auch ein schwieriges Wort, aber irgendwie die Zuversicht oder Kraft vielleicht zu haben, dann zu sagen, nein, ich entscheide mich jetzt für meinen Weg. Und ich finde das, oder du schilderst das jetzt in deinem beruflichen Kontext und im Sinn von auf einer Bühne stehen, aber es ist eigentlich ja immer so Meinungen, vielen Leben so. Oder?
Also auch deine besten Freundinnen und Freunde haben ja immer eine Meinung, wie dein Leben idealerweise aussieht. Mhm. Ich glaube, da ist niemand davor geschützt, um ständig müssen Meinungen wieso durch sich durchgehen lassen und schauen, ob etwas hängen bleibt oder nicht. Es ist ja mega anstrengend immer.
Ich finde es immer wichtig, wenn es um das Thema geht, auch so zu anerkennen, dass so das Gefühl von Zugehörigkeit, dabei zu sein, dazu zu gehören, Anerkennung bekommen, ist ein psychologisches Grundbedürfnis. Mhm. Das heisst, wenn wir anecken, dann tut es uns weh. Und wie wir jetzt vom Reptil geredet haben, ist mir vorhin so ein Bild gekommen von einem Hütungsprozess auch, also wie eine eigene Form finden, gewisse Häute wie ablegen. Und ich glaube, der Schlange tut es nicht weh, wenn sie sich hütet.
Es ist befreiend, glaube ich, ja, es ist ja zu eng.
Und ich glaube aber, uns Menschen tut es manchmal weh. Und ich finde auch so wichtig, da dann wie auch verständnisvoll sich selber gegenüber sein, wenn man eben merkt, man kann den Schmerz nicht auf sich nehmen, weil es eben die Kritik zum Beispiel einen grossen Impact hat oder zu fest wehtut, das Anecken. Auch, wie jetzt sagen, es gibt für alles so eine Zeit oder es ist ein Prozess. Aber auch manchmal habe ich Menschen in der Praxis, die sagen, das sollte mir doch gleich sein, was die anderen denken. Und sagen, nein, das ist so menschlich, dass uns das nicht gleich ist. Das macht uns ja auch sozial.
Das ist so ein Liberalismus, der sich so spricht, alles ist egal, du lebst dein Leben, als ob es mega einfach wäre.
Genau. Und dann da so den schmalen Grad zu finden von, eben, wie bin ich mich selber, wie gehe ich meinen eigenen Weg, im Einklang auch mit den Menschen, die mir dann wirklich wichtig sind. Also wem wollte ich denn eigentlich gefallen?
Und ich meine, gerade wenn ich so zurückdenke an die Generation von meiner Mutter oder Großmutter, die haben ja nichts können für sich entscheiden, ohne dass die Familie eine Meinung hat. Und wenn die Meinung negativ ist, dann wirst du möglicherweise abgeschnitten. Und es ist, also, das ist ja noch mega in uns drin, das Gefühl, von, wenn wir die Zustimmung von unseren Nächsten verlieren, dass das eigentlich eine essentielle Bedrohung ist für
also
einen
existenziell.
Ja.
Und für uns Frauen mega stark. Es ist lustig, dass du das jetzt sagst. Ich habe eine gute Freundin von mir heute Morgen, die mir brüllend angerufen hat, wie sie so in finanzieller Nöte ist, gesagt, hey, der Preis, wo viele Frauen zahlen, weil sie einfach nicht bereit sind, in einer Ehe zu bleiben und einfach zu allem Ja und Amen zu sagen. Ah, du schläfst mit ganz vielen anderen Frauen. Ja, kein Problem. Ah, du bist die ganze Zeit hässig und irgendwie übst Macht aus. Kein Problem. Also einfach eben sich anpassen, was meine Großmutter noch gemacht hat. Mhm. Meine Großmutter hat mir das erzählt. Sie hat von Anfang an gewusst, es ist nicht gut. Aber dann war sie schon drin. Mhm. Sie hat sich dann mit 65 noch getrennt. Aber das ist auch ein Prozess.
Das ist krass.
Ja. Aber wir haben den Preis, also wir haben wie gezahlt, oder? Wir haben gefallen und sind dann wie drin geblieben und haben einen hohen, höheren Preis gezahlt. Und jetzt zahlen viele den Preis finanziell.
Ja, schon, aber wir zahlten ja nicht nur finanziell immer noch. Also weißt du, ich finde das, oder was Jane auch gesagt hat, ich glaube, es hat auch den Aspekt vom in einem gewissen Teil der Gesellschaft nicht mehr gemocht zu werden, quasi. Oder
aber irgendwie ich habe sie dann eher so ermutigend gesagt, von, hey, okay, das mit dem Stutz ist mega scheiße, ich kenne es so gut und ich fühle es auch so, aber hey, bist du bewusst, der andere Preis wäre so viel grösser das gewesen. Weißt du das?
Ja, voll. Ja.
Also eben so zu merken, ich löse mich aus etwas, ich hüte mich und dann zahle ich vielleicht auch einen Preis, aber er ist, also weißt, wie so ein alter Krämerli-Wagen, wie weniger, gewichtet weniger, so.
Auf Tour wahrscheinlich schon, weil vielleicht kann sich eine finanzielle Lage wieder verbessern. Mhm. Aber es ist schon krass, wie abhängig, ich weiss auch nicht, ob sie ein Kind hat, aber eben gerade sobald du Kind hast, ist es noch wichtiger, dass dich alle um dich herum gerne haben, weil du bist so abhängig von einem Netz. Und dass, ich weiss nicht, ob Menschen, die nicht gebären können, das auf die gleiche Art können nachvollziehen, wie krass abhängig man immer ist. Mhm. Auch schon. Oder auch schon eben so in der Schule, jemand kann nicht kommen, weil sie mega krass ihre Tage hat und dann tun alle Notizen. Also es ist wie so, dass das Sicherheitsnetz ist so wichtig.
Wie ist das bei dir? Wirst du dich als unabhängiger Mensch bezeichnen? Ist die Unabhängigkeit wichtig?
Immer unwichtiger. Also es ist wie wichtig sie zum unabhängig sein. Und ich habe sehr früh wie unabhängig so Lebensentscheidungen getroffen. Ich bin irgendwie auch genug früh ausgezogen und habe im Ausland ein Austauschsemester gemacht und alles. Und habe ich sehr lange einfach so mein Leben so gerade ausgelebt. Und auch jetzt, ich tue sehr, sehr gerne mein Zeug krämeln, meine Stücke da aushecken mit so ein, zwei vertrauten Menschen. Ich tue schon sehr gerne allein arbeiten. Wie kann ich das sagen? Man ist ja nie allein. Also die ganze Szene, die einem ja mitträgt, die muss man spüren. Und man muss wissen, wie es den anderen geht. Man muss wissen, was gerade los ist. Und also das Netz, das sich jetzt durch die Comedy- und Kabarett-Szene gebildet hat. Ich arbeite zwar nicht direkt mit den Leuten zusammen, aber das fühlt sich so stützend an, weil halt alle die gleichen Prozesse haben. Wie so ein Verband. Das ist nicht ein offizieller Verband, aber wir kennen so die Berufsgeheimnisse voneinander und die Probleme, die wir alle haben. Und das ist extrem wichtig, zum Spüren, wieso. Ich glaube, als ich anfange mit Comedy, nicht mit Kabarett, was ich ja im Duo gemacht habe, das ist, also gerade noch schnell über Duos, ganz ein anderes Gefühl im Duo arbeiten. Egal wie scheiße der Abend war, du fährst nachher zusammen heim und findest schon so, es ist ein Idiot.
Und ich kenne das ja.
Ja, klar.
Und es war so ein anderes Gefühl nachher zum ersten Mal allein auf der Bühne. Und jetzt auch zum wieder ins Duo zurück. Wir haben gerade letzte Woche mit der Lea das letzte Mal gespielt, das Jahr. Und jetzt kommt dann eben Mutterschaftsurlaub für sie. Urlaub, lustig. Eben mehr dazu in ihrem Stück «Mama Love», was sehr, sehr gut ist.
Euer Duo heisst?
Nein, Volt Nelly. Genau. Und dort war es auch wieder so, wir haben jetzt beide auch unsere Solos. Und dann ist es immer wieder so, ah, cool. Weißt du, so, es ist so ein Zurücklehnen und es sich darauf freuen, was macht echt die andere auf der Bühne? Und man sagt es ja jeden Abend ein bisschen anders. Man hat so viel mehr zum Trap spielen. Also ich finde beides mega cool. Es ist cool, die eigenen Gedanken weiterzubringen, einfach für mich als Mensch. Weil ich erst durch diese Arbeit gelernt habe, meinen eigenen Gedanken überhaupt eine Wichtigkeit zu geben. Aber dann zusammen etwas schaffen ist schon, es ist einfach eine ganz andere Kategorie.
Ja, und ihr dünnt ja auch so etwas aufbrechen dort drin, oder? Wie, wie Sarah und ich ja auch mega stark miteinander erleben, oder ich auch mit anderen Finta-Personen zusammenarbeiten oder auch in Freundinnenschaften immer wieder mega stark erleben, ist so, dass das Vorurteil, dass es so einen sogenannten Zickenkrieg gibt, also wo ich ja dann mega fest...
Haben die das schon mal erlebt? Ich vielleicht so einisch.
Also ich im Fall wirklich maximal. Sehr selten.
Selten, ja. Also ich kann... Aber ich würde es eben dann auch nicht, weil ich finde ja, das Zickenkrieg, das Wort ist ja auch so frauenfindlich, oder? Ich würde, wenn, also wo ich es erlebt habe, ist in Hierarchien, in Unternehmen. Also wenn ich in Teams manövriert worden bin und wo es so ganz eine klare Karriereleiter gegeben hat, oder? Ja. Und zuoberst häufig ein Chef. Oder wenn eine weibliche Führungsperson, die einfach das sehr imitiert hat, was in diesen CEO-Etagen so stattfindet. Und dann halt untereinander so einen Konkurrenzkampf angefangen hat, wer kommt jetzt rauf, und dann musst du natürlich die anderen ausschalten. Aber jetzt in Bezug auf also meine Arbeit, ich habe das immer extrem positiv erlebt, wirklich. Und ich finde, man lernt auch mega viel voneinander. Und ich finde gerade, also ich finde es ja noch spannend, auch wenn du von der Kultur redest. Und ich glaube, für viele vielleicht könnte man dort noch ein bisschen mehr erfahren, weil für viele ist ja das auch eine Branche, wo sie vielleicht nicht viel darüber wissen, oder? Sie gehen in ein Theater rein, sie sehen die Person einfach auf der Bühne und dann gehen sie wieder. Aber was alles ja stattfindet in diesen Häusern und hinter der Bühne und unter der Bühne und irgendwie so, also
ist ja viel nicht,
es ist, oder? Es ist wie auch, ja
ich glaube, vielleicht das erste Mal, ja, wie bist du denn in diesen Verbund gekommen?
Wo, Zufall.
Ja, magst du ein bisschen erzählen?
Gern. Also ich habe ja eigentlich Trickfilm studiert und ich war im Master gewesen. Und dann hat es eine Ausschreibung gegeben für ein Comedy-Format. Und ich habe gedacht, ah ja, das wäre lustig mit der Geschichte, die ich da gerade am Entwickeln bin. Das ist ja eigentlich Comedy. Und habe vorher noch nie Comedy geschrieben. Und habe auch keine Ahnung gehabt, wie zum da hergehen, und habe einfach Scripts anfangen raushauen. Der Dozenten zeigt, alle so, ist voll wirklich nicht lustig. Und ich so, okay, nochmal eins. Und sie wie so, hey, im Fall wirklich, nein. Also,
hast du lustig gefunden?
Sehr. Ich und meine Freunde, mit denen, ich habe dort zwei Dudes sind mit mir im Master gewesen, wo mir nämlich die Sachen aufgenommen haben. Es ist alles mit Socken-Handpuppen. Und ich vermisse beim Schweizer Fernsehen immer das Trashige. Und ich habe gedacht, es bräuchte doch so eine richtig geile Trash-Sendung jetzt. Schande über mich. Ich habe Bild mit Ton nicht gekannt zu dieser Zeit. Okay, das ist völlig an mir vorbei. Keine Ahnung wie. Später habe ich dann gefunden,
anscheinend ist ja eh so die ganze so Schweizer Fernseh- und sonst Radio-Geschichte an dir vorbei, gell, in deiner Kindheit und Jugend.
Genau, ich habe nur englisches Fernsehen geschaut und habe sehr spät dann Schweizer Kultur überhaupt angefangen wahrnehmen.
Also so ohne Kasperli und so.
Ja, ah gut, Pumuckl und Kasperli hat meine Großmutter immer wieder probiert. Ich finde, die Stimmen haben mir so Angst gemacht. Es ist so, und ich kann nicht glauben, wie viele Menschen mit dieser Stimme aufgewachsen sind, ohne einfach etwas zu zerschlagen nach 10 Minuten. Aber das ist persönlich, das ist Geschmackssache.
Findet ihr das lustig? Ist das angenehm?
Der Pumuckl hey, hat mich schon recht geprägt.
Der Pumuckl, der ist so wahnsinnig unkonventionell. Der Pumuckl ist gut.
Aber Kasper nervt doch nicht.
Nicht?
Es geht.
Ach. Ich mag den Pumuckl. Ich finde, also bei mir ist das Schlimmste...
Also der Kasperli habe ich schlimm gefunden. Das
Schlimmste ist für mich Globi und Papamoll. Ja. Hörspiel. Okay. Also kannst du mich wirklich...
Papamoll habe ich noch nie gehört. Ich habe es nur gelesen.
Also
gelesen
habe ich es gerne. Auch nicht wirklich nötig.
Ja, nein.
Aber du bist dann dort drin hineingeschlittert.
Genau. Also eigentlich so ein bisschen dank der Lea, so über die Lea und den Karpi, weil ich habe dann auch meine Masterarbeit angefangen schreiben über Humor, quasi was ist Lachen, weil mich das mega interessiert hat, quasi eben das kathartische Lachen, das überlegene Lachen.
Magst du erklären, was gemeint ist mit kathartisch Lachen?
Hey, es ist mega lang her, ich hoffe, ich kann es noch rekonstruieren. Kathartisch ist ja, wenn etwas sich löst. Ich sehe jetzt schon, ich würde da miserabel scheitern. Eins, was mir mega im Kopf geblieben ist, ist, ich habe South Park analysiert, weil ich das zu dem Zeitpunkt gar nicht lustig fand. Mir war es viel zu hart gewesen. Ich habe aber verstanden, wieso man darüber lachen würde, weil das ist eine Art von Katharsis, ist, wenn jemand etwas ausspricht, wo quasi wie verboten ist oder quasi einen Druck aufgebaut hat in deiner Seele. Und wenn dann jemand sagt, ja, logisch ist das so, wegen dem. Und dann sind alle so, wow, ich kann nicht glauben, dass die Person das gerade gesagt hat. Es ist quasi das verbotene Aussprechen, ist kathartisch. Aber ich finde auch, es gibt ja auch, wenn man so ganz lang angespannt war, ist vielleicht, vielleicht bei einem Vortrag und jemand hat ein Stück Spinat in den Zähnen und du weißt genau, das ist wie jetzt, das ist jemand mega renommiert und irgendjemand fängt dann an lachen und sagt, das Spinat in den Zähnen, dann explodiert der ganze Raum. Ich glaube, das ist auch noch also ein Erlösungslachen.
Das ist so, ich finde das mega spannend.
Ich kenne das so gut. Also ich kenne wirklich, dass ich so in der schlimmsten Situation, ich weiss, wo ich mit meinem Sohn im Spital war und er so wahnsinnig Schmerzen, der hat so Schmerzen gehabt. Es gibt ja nichts Schlimmeres als aushalten, wenn das Kind so Schmerzen hat. Und dann habe ich irgendwie einfach bemerkt, aber es ist eben so meine schräge Denke, dass die Anästhesisten, und zwar Männer, Frauen, einfach alle aussehen, als ob sie aus einer, so einer irgendwie Soap kommen. Also eine schöner als der andere. Und die sind wirklich haben so in das Zimmer reingekommen oder wieder zum Medis einstellen. Oder die kommen dann so zweimal am Tag oder zum Morphin einstellen. Und es ist so weit, die kommen dann nur dann. Und das war immer so ein Auftritt gewesen. Hey, und das ist irgendwie, ich hätte es fast verbessert, wenn die wieder gekommen sind.
Es sind immer andere gewesen.
Es sind immer wieder andere und sie haben einfach immer alle ausgesehen wie gecastet. Wie gecastet irgendwie für Grey's Anatomy oder so.
Wow.
Und das hat übrigens dazu geführt, dass ich Jahre später, wo ich selber eine Narkose machen musste, ich
mega
bin
gefreut.
Nicht dabei gewesen, aber meine Schwester hat mir das erzählt, dass ich anscheinend der Ärztin gesagt, ja, ich freue mich eben, wie die sagen, die alle so gut aussehen, die Anästhesisten, also schon unter, weißt, schon unter Einfluss von Medis. Aha. Und dann eben der Anästhesistin gesagt habe, wo ich verwacht bin, ah, nein, stimmt gleich nicht.
Oh nein. Aber die müssen ja Sachen hören.
Ja,
ungefiltert ehrliche Sachen.
Mm-hmm.
Oh Mann.
Aber so das Gelösen, ich finde das so spannend, mm-hmm. was Lachen kann bewirken kann.
Ich hatte letztens ein schönes Gespräch über Weinen mit zwei Cis-Männern, wo wir dann eigentlich darauf gekommen sind, dass Lachen und Heulen ja genau der gleiche Reflex ist vom mm-hmm. Körper, das Durchschütteln. Mm-hmm. Da würde ich auch sehr gerne darüber nachlesen, was dort die Verbindung genau ist.
Ich finde das spannend, jetzt, wo du von deinem Sohn erzählt hast, meine Tochter, die tut ja manchmal beides gleichzeitig. Also dann brüllt sie, dann lacht sie, Und es ist, also ja, es ist mega spannend. Oder auch selber. Ich meine, man kann ja auch brüllen vor Lachen.
Mhm. Und ja. Was man weiss,
das Lachen vor Brüllen.
Also, ja, was man weiss, das Schütteln tut Stress abbauen. Also Tiere machen das zum Beispiel auch, wenn sie, das heißt Antilopen zum Beispiel, wenn sie gerade vom Tiger irgendwie gejagt worden ist und davor kommt, tut sie so eine Zitterschüttelbewegung machen und tut sich dann so entstressen. Und Lachen und Brüllen hat so eine schüttelnde Wirkung, also auf den ganzen Körper, auf das ganze System und stressregulierend.
Das hätte ich jetzt so geahnt, weil es ist so, eben beides kommt ja in extremen Momenten zum Teil.
Aber so eigentlich hat ja schon so eine Comedy-Arbeit auch noch sehr viel mit Psychologie zu tun, oder?
Also, ja.
Ich meine nur schon, eben, ich habe es vorher überlegt, so die Psychologie des Witzes. Oder eben, wo du jetzt gesagt hast, was für ein Lachen das es dann ist. Und so. Ist das etwas, was dich dann auch wie beschäftigt?
Ach, mich interessiert so viel. Also es ist lustig, weil es nützt einem nichts, um nachher einen Witz zu schreiben. Also ja, es kann schon, es ist schon
also
eine
kann Theorie. Also gibt es nicht einfach eine Anleitung, wie man gute Witze schreibt?
Es gibt so ein Buch, das ich zu Hause habe seit Jahren. Und es ist so, you know, how to write a comedy set.
Ja.
Und ich weigere mich einfach, zum lesen. Ich bin darum noch nicht lustig. Hey, looking at you, alle Männer, die ich hier drauf habe. weil am Anfang wird dir sehr fest gespiegelt, dass du nicht lustig bist. Was ich witzig finde, weil am Anfang ist wirklich niemand lustig. Es gibt niemanden, der auf eine offene Bühne geht. Und weißt, vielleicht ist etwas lustig per Zufall oder sie erzählt einen Witz, was es schon gibt. Aber es ist wirklich ein langer Prozess. Weil lustig ist ja nicht nur die Technik. Du musst ja wie auch schon eine Persönlichkeit haben und eine Aussage. Weil die Leute wollen ja spüren, was das für eine Welt ist, die du ihnen aufbaust. Also du kannst schon sagen, ja, lustig ist es, wenn du etwas aufbaust und nachher ist es etwas anderes als das, was man erwartet.
Mhm.
Und das ist eine super bekannte Technik. Also du redest mega lange über etwas und am Schluss geht es aber über deine Familie und nicht über deine Arbeit. Und alle so, ah, ich habe gemeint, es geht um seine. Aber irgendwann musst du ja herausfinden, was will ich damit sagen. Und das musst du selber herausfinden. Also es gibt schon Technik, aber es gibt auch Absicht.
Irgendwie.
Und wie lange würdest du so sagen, oder ist es überhaupt so, wie, wann wird man sicherer? Eben, du sagst, am Anfang ist wie niemand lustig und eben, dann sagen dir irgendwie, du hast vorhin erzählt, wie du das Feedback bekommst, ja, es ist nicht lustig und du findest es aber lustig. Also, das heisst, du hast ja wie eine Aussenwahrnehmung, die anders ist als deine eigene. Und jetzt hast du aber vorher auch gesagt, ich bin eigentlich im Prozess, dass ich eigentlich nur noch höre, eben, was finde denn ich?
Also ich lasse schon auf Leute, weil es kann sein, dass jemand wirklich ein mega gutes Feedback hat. Aber ich finde es wichtig, um nicht sofort alles über den Haufen zu schmeissen, was ich bis jetzt lustig gefunden habe. Nur weil von jemandem, den ich halt respektiere, eine andere Meinung kommt. Weil Comedy ist so subjektiv. Es ist so Geschmackssache. Und ich wäre sicher nicht so lange jetzt schon dort am Arbeiten, wenn es gar niemand lustig findet. Darum, ja. Vielleicht mit dem Jahr hat man irgendwann so das Gefühl, so, ja, weißt du was, wenn ich jetzt nochmal eingeladen werde, es kann nicht sein, dass ich jetzt zum 10. Mal schon wieder nur eine Quotenfrau bin. Irgendetwas ist schon da. Und natürlich bin ich noch nicht perfekt. Man könnte sich immer verbessern. Und es ist so krass zu merken, was man alles an einem 5-minütigen Set kann verbessern kann. Aber ich will unbedingt dranbleiben.
Aber wird das von dir auch wie ein Sushi-Award? Also ich habe eine sehr gute Freundin, die viel auf der Bühne steht und Komödie spielt. Und sie ist auch persönlich sehr häufig mega witzig. Also auch so in einer Runde ist sie die, die immer auffällt mit Sprüchen. Und gleichzeitig erwartet man dann aber nicht von ihr, wenn sie einfach einmal schlecht drauf ist. Kennst du das auch? Erwartet man das dann von dir auch, dass wenn du so die witzige Person bist auf der Bühne, dass das irgendwie auch bedienst im Privaten?
Ja, ich habe immer Angst, dass Leute enttäuscht sind, wenn sie mich näher kennenlernen, weil ich ja eigentlich ein sehr melancholischer Mensch bin, privat. Und die Bühne ist so ein schöner Ort, um das mal kurz ablegen und eine Selbstsicherheit gegen aussen präsentieren, die man im Privat einfach nicht hat. Also es ist vielleicht immer mehr, dank der häufigen Exposure zu einem Gefühl, wo man sich wie selber für die Bühne zurechtbeugt. Aber ich habe immer Angst, dass Leute gelangweilt sind von mir privat, weil ich sehr gerne ganz ruhige, langweilige Sachen mache. Ich gehe schon gerne
zum Beispiel, was machst du gerne?
Hey, ich habe immer Angst, Leute langweilen sich mit mir in der Ferien, weil ich laufe einfach gerne rum und schaue Sachen an. Pflanzen, Steine, andere Menschen, Häuser. Ich habe wirklich sehr so tiefe Ansprüche an Excitement.
Aber das ist noch spannend, dass du das als langweilig definierst. Ich zum Beispiel finde das mega spannend, wenn Leute so sind.
Weil ich denke, wir so, Ferien gehen.
Costa Rica,
hey, ja, komm, Costa Rica.
Scheiße,
Flugscham. Costa Rica.
Wir haben vorhin diskutiert, dass Flugscham offensichtlich mega vorbei ist.
Ja, aber ich kann mir schon noch vorstellen, oder viele Leute, die in der Öffentlichkeit stehen, dass andere Leute, die dich gesehen haben, das Bild von dir und projizieren dir dann auch mega viel. Mhm. Und dass dann so, wer ist jetzt quasi die wahre Jane? Oder so, oder dass man sich dann wahrscheinlich kann man auch vorstellen, dass man will, dass andere einem auch kennenlernen als das, was nicht nur auf der Bühne ist, oder?
Ja, für das sind eben Podcasts so gut. Danke an der Stelle für die Einladung. Also ich glaube, das Bild vom traurigen Clown haben ja schon alle im Hinterkopf, dass ja eben das Gefühl, das die Person im Alltag hat, sind nicht die, die sie unbedingt auf die Bühne bringt.
Ich habe mich vorher eben auch gefragt, wo du das gesagt hast, ich bin eine melancholische Person. Ich habe immer wieder so das Gefühl, so die Gleichzeitigkeit von den Gefühlen, also beziehungsweise ich habe manchmal den Eindruck, je mehr ich die grosse Trauer kenne oder je schmerzhafter auch, ich weiß doch auch nicht, die Erlebnisse gewesen, sind eben Menschen verloren und tot zum Beispiel, desto mehr ist auch meine Lebensfreude gewachsen.
Also oh mein Gott, heisst, du musst mein neues Stück schauen kommen.
Ja, das will ich eh unbedingt.
So eigentlich quasi die Quintessenz davon ist, man muss einfach offen sein für all die Gefühle, auch wenn die Hälfte davon mega wehtut.
Also ich habe wie immer so das Bild, dass es, also Gefühle ja wie so ein Farbfächer sind, so ein ganzer Kreis. Und dann gibt es so den Teil, wo so die Leute Sehnsucht haben, so die Disney-Gefühle, so die Shiny-Gefühle. Mhm. Und dann gibt es die anderen Seiten, wo vielleicht eben so ein bisschen die dunklen oder so ein bisschen die Braungemisch mehr sind, die Graugemisch. Und es gehört aber wie zusammen. Also es ist nur als Ganzes rund. Es ist wie eine Gefühlsfamilie in dem Sinne. Es kommen alle miteinander. Mhm. Und wenn du zu gewissen von diesen eben melancholischen, traurigen oder schmerzhaften Gefühlen, wie findest du, nein, die dürfen nicht in meinem Leben sein, dann hast du auch die anderen weniger. Also das beobachte ich wie bei mir persönlich auch, dass ich so einfach merke, hey, das wird immer intensiver, auch die Freude.
Mhm.
Aber die Trauer, ja, klar, auch. Mhm. Also weißt du, auch braucht es vielleicht auch die Melancholie, dass man dann überhaupt auf die Bühne und das generieren, was du kannst generieren. Also weißt, ich mag mich erinnern, dich gesehen und so bist du, glaube ich, es ist Jahre her, mal Stille Kracht, da habe ich dich das erste Mal auf der Bühne gesehen.
Stille Kracht?
Genau, das ist ewig
mit
her.
Mit welcher Nummer? Die mit der Lea oder mit das der Lea. Mit dem Zeichnen?
Okay, aber das ist mega lang her.
Das ist 10 Jahre her, ja.
Ja, genau. Und dort habe ich dich so beobachtet und habe so gedacht, wow, was für eine Präsenz. Also weißt, das ist ja etwas, eine Gabe, wenn du so kannst auf die Bühne gehen und dann die Leute so abholen. Es ist ja immer auch, du gehst irgendwie in Kontakt mit dem Publikum, also von der Energie her.
Mhm.
Und ich frage mich dann, braucht es nicht auch den Zugang eben zu diesen anderen Gefühlen, dass du es überhaupt kannst generieren kannst, dann so im Extrem auch freudig und lustig und leicht? Ich weiß es nicht.
Das ist eine gute Frage. Ich will es wie nicht suggerieren, weil es geht alles dann schnell so in die Richtung in meinem Kopf von so, leidende KünstlerInnen.
Ja, ja.
Und man muss irgendwie am Leiden sein, um etwas Gutes zu arbeiten. Und ich muss sagen, ich glaube, im Leiden ist ein guter Ort zum Gedanken haben, aber es ist sicher nicht ein guter Ort für mich, um etwas zu machen.
Mhm.
Weil ich irgendwie dann...
Oder zum Bleiben.
Oder, nein, man sollte nicht bleiben.
Oh.
Es gibt ja ein schönes Buch von Kate Tempest, On Connection. Und da gibt es das eine Kapitel mit eben den Tiefen und den Höhen. Und dass du musst, manchmal musst im Jetzt sein und da rumschwirren und dein Zeug erledigen. Und manchmal brauchst du die Tiefe, um wie wieder so spüren, was man da eigentlich soll, damit man sich nicht verliert auf der Oberfläche von fucking To-Do-Listen. Sorry, darf man fluchen?
Unbedingt.
Und alles andere. Und die Abwechslung haben, ist sehr, sehr schön. Und ich würde jetzt behaupten, ich bin ein viel glücklicherer Mensch, seit ich mir Bühnenmomente geschafft habe, um das Zusammensein spüren. Um dann wieder in mich einkehren und chillen. Ich weiß nicht, wie ihr das habt. Ihr arbeitet ja viel mit Leuten, sehr viel mit Leuten.
Ja, ja. Also ich habe jetzt, also eben, wir haben ja gesagt, wir nehmen auf, oder mit im Dezember. Und ich zum Beispiel habe den November mega intensiv empfunden und bin sehr viel auf Bühnen gewesen. Und irgendwann bin ich am Punkt gekommen, habe ich gemerkt, wo es mir zu viel Bühne geworden ist, wo ich das Gefühl habe, es nimmt mir etwas, wenn ich immer auf dieser Bühne oben bin und alle mich beurteilen und irgendwie, wie wenn etwas von mir weggesogen würde und dann merke ich wieder, muss ich wieder in Rückzug gehen oder eben wieder so ein bisschen in das, was du jetzt als Chillen oder irgendwie ins Tanken reingehen und dann komme ich so in meine Schreibphase, wo ich dann eben wieder mehr in die Arbeit reingehe. Und ich finde es auch noch spannend, oder wenn das dann so zum Job wird. Also, oder wenn so viel Leidenschaft in etwas drin ist. Ich weiß jetzt nicht, wie das bei dir ist, auch in deinem Stück, das gespürt, also in deinen Stücken, in deiner Arbeit spürt man das ja. Das ist ein Großteil von dir, ist da drin ein Purpose, ein mega Antrieb, eine Leidenschaft. Und das treibt man dann so gegen raus. Und wenn das dann aber nachher so zum Auftrag wird, so von einem Abarbeiten von Auftrag, dann geht mir manchmal das so wie abhanden. Dann muss ich wieder wie sagen, hey, jetzt muss ich einfach wieder schnell meinen Zweck da drin irgendwie finden. Ich will nicht irgendwo hin und für etwas stehen und einfach etwas abarbeiten. Weißt?
Mhm.
Und gleichzeitig finde ich es so überprivilegiert, weil ich dann so finde, ja, Kopf. Ist aber auch, ein Großteil ist halt manchmal auch ein Job. Jetzt machst du das halt. Oder weißt du, es ist so die Ambivalenz irgendwie.
Ah, ja.
Und ich finde auch, und das andere ist auch immer die Ambivalenz zwischen sichtbar wollen sein, auf der Bühne stehen und gleichzeitig auch sagen, hey, ich will mit niemandem reden, ich will einfach meine absolute Ruhe und ich will mein ganz ruhiges Leben und ich will in meinem Garten versinken und so, oder? Also Genau, so geht es mir.
Die Gleichzeitigkeit. Ja, also, total. Dass, also eben, wenn ich suche die Langeweile in den Ferien. Es ist so ein bisschen ein Ziel von mir, dass mir mal wieder richtig langweilig ist. Ich arbeite daran. Ja. Ich habe jetzt zum Beispiel in den letzten Sommerferien der Grossen mal wieder einen Block genommen und bin noch jemand angehockt und habe einfach eine Stunde etwas abzeichnet. Ich habe das nie mehr gemacht seit meiner Jugend. Ich merke, es tut mir so gut. Mhm. Also einfach so, eben schauen.
Das ist ja, zum jetzt sehr, sehr, wie meine Grossmutter tönen, wie so, die Kinder brauchen ein bisschen Langweil. Also wie, ich weiss gar nicht, wie das ist, zum jetzt
Ich habe das immer den Kindern auch gesagt. Ich habe immer gesagt, wenn es noch langweilig ist, habe ich gesagt, super. So entsteht Kreativität. Und ich sage, oh Mama, du bist so doof. Das sind die besten Ideen. Hey, den habe ich übernommen. Den habe ich übernommen von meiner Großmutter, von meiner Mutter, weil das finde ich echt einen guten.
Ah, die haben das auch schon gesagt. Ja. Ich glaube, meine Großeltern nicht eine besondere, also sind sehr protestantisch gesagt. Ich glaube, ihnen ist es lieber, man ist etwas am Schaffen, als sich am Langweilen. Aber es ist spannend, was für eine andere Attitude man jetzt hat zu Langweil.
Aber kennst du das noch in deinem Leben, Langweile?
Nein.
Gell?
Aber ich habe es auch noch nie gekannt.
Wie ist kreativ, wenn es dann nicht langweilig ist? Also wenn ja der Rat ist, es braucht Langweile für Kreativität. Wie wirst du es dann noch?
Nein, ich glaube, es braucht ja nicht die Langweile an sich, aber es braucht manchmal Zeit, dass Gedanken sich zusammenfinden in deinem Kopf. Mhm. Ohne, dass sie ständig unterbrochen werden von anderen Sachen, die passieren. Es passiert... Auf Knopfdruck, nein, Spass. Es passiert in der Zeit, wo ich es mir rausschelle, aber auch beim Laufen. Ich probiere so oft wie möglich rumzulaufen, ohne Kopfhörer, wenn es geht. Und irgendwie geht. Und ich merke immer, je mehr ich die Kopfhörer drin habe, zum umeinander laufen, umso mehr sollte ich sie eigentlich rausnehmen, weil dann bin ich etwas am Verdrängen.
Warum? Also wieso? Also, es gibt ja das Umgekehrte, wo ich auch oft höre, ich brauche meine Kopfhörer und dann kann ich irgendwie eben so Gedanken und in den Prozess gehen und du sagst, ich nehme die Kopfhörer raus. Spannend.
Ich kann nicht hören während dem Denken. Das geht nicht. Also, ja. Wenn ich Musik höre, dann ist mein Hirn komplett besetzt von dieser Musik oder von Podcasts oder so immer. Stimmt. Was auch nicht stimmt. Ich manchmal schlafe ich ein zu einem Podcast und dann habe ich eine Idee für etwas. Es gibt keine Regeln. Das ist gemein, es gibt keine Regeln. Man kann nur probieren, sich genug Platz zu schaffen, damit Sachen können organisch passieren können, ohne dass man etwas erzwingen muss.
Ich glaube, das, was Mara vorher gesagt hat, mit der Essenz, also weißt du, so die Leidenschaft, die man ja hat, und dann, wenn du das so beschreibst, dann sehe ich irgendwie so ein Feuerchen. Also weißt du, brennst für etwas. Ja, und ich habe das mega schön gefunden, wie du das vorhin beschrieben hast, wie ich das auch kenne und das vielleicht auch so der Punkt ist, wie man dann wieder kreativ wird, dass es wie so manchmal den Moment gibt, dass man das Feuer ein bisschen verliert. Also man spürt es wie nicht mehr so. Also das Flämmchen ist wie zugedeckelt. Mhm. Und dass dann wie Zeit dir nimmst, eben wenn du jetzt im Garten bist oder sonst etwas machst. Ich merke, ich muss manchmal so ein bisschen rumgrümscheln daheim. Ich weiss damit gar nicht genau, was ich mache. Manchmal verschiebe ich irgendwelche Gegenstände ein bisschen.
Ja, so Zeug.
So, also ganz machen. Komisch. Mhm. Und dann brennt es wieder. Also dann,
ich habe jetzt gerade überlegt, ob wir jetzt wieder bei den Lifehacks sind.
Ja.
Lifehacks für Feuer.
Ja, aber es ist schon so, oder, bei mir ist es so, dass es braucht nicht mega viel. Aber wenn ich eben in den Garten gehe und irgendwie einfach mal 2 Stunden irgendwie jette, dann tönt sich ja wie meine, also mein Kopf ist ja permanent am Denken und hat permanent Ideen. Und dann ist das so wie ein, ja, ich weiß auch nicht, wie wenn sich das alles so würde anfangen zu ordnen in meinem Hirn und dann gibt es irgendwie eine Struktur und irgendetwas kommt nachher raus. So wie das, was du beim Verdauen geschildert hast.
Gelobt sein, so. Die monotone Tätigkeit.
Es ist wirklich so. Und eben so das Laufen, das du schilderst. Und was ich schon auch noch spannend finde und vielleicht auch für einen Haufen, der zuhört, oder es wird ja oft beschrieben, wie langweilig auch zum Beispiel Elternschaft kann sein. Also wir reden ja zwar nicht mega viel über das, oder, weil wir ja immer dann gerade Schuldgefühl haben, aber wie langweilig zum Beispiel für mich war, ist am Sandhaufen sitzen mit meinem Sohn, wo ich irgendwie gefunden habe, oh, wann kann ich jetzt endlich wieder irgendwie etwas anderes machen? Aber dort drin sind eben auch mega viele Ideen für mich entstanden, wo ich dann irgendwie vielleicht nicht in dem Moment habe gerade können ausdrucken und sagen, das ist es jetzt, sondern vielleicht erst 2 Jahre später so kommst, ah, da habe ich doch damals mal den Gedanken gehabt und dann ist irgendwie durch den Prozess und, den, und am Schluss kommt so ein Ergebnis raus. Und ich finde das eben auch noch, oder uns wird ja auch noch oft gesagt, so eben, wie schafft ihr denn das alles? Eben, wie sind ihr so 1000 Sassas? Wie macht man denn das? Und so. Und ich denke da drinnen auch immer so ein bisschen, hey, vielleicht kommt es einfach darauf an, an welchem Punkt jetzt gerade bist in deinem Leben, oder? Weil es gibt ja auch Phasen im Leben, wo man nicht so viel Output hat. Und wo vielleicht dann einfach irgendwie noch, ja, vielleicht erst die Phase hast, wo du einfach mal in dich, in dem Alltag rein bist, wo das vielleicht jetzt nicht gerade mega aufregend empfindest, aber auch dort drin passieren viele Sachen, oder? Mm-hmm. Also das ist irgendwie so ein bisschen...
Ja, Output ist überbewertet.
Ja, mega fest, das ist so, oder? Sagen die, die
mega viel Output haben. Es ist einfach, es darf nicht zu hoch bewertet werden.
Es ist wie so mit dem Geld, weißt? Die Geld haben, sagen immer, Geld ist nicht so wichtig.
Sagen wir so, an der richtigen Stelle einfach nichts sagen, ist manchmal auch sehr wichtig.
Einfach mal die Schnüre heben.
Einfach kurz einen Moment Dankbarkeit für manchmal einfach die Schnüre heben.
Also ich bin auch echt dankbar für viele Leute, die auch mal ruhig sind.
Ja, voll. Sagen wir 3 in einem Podcast.
Es gibt ja das schöne Lied von wegen Lisbeth, mach bitte keinen Podcast. Ich weiß nicht, ob ihr den kennt. Ein schöner Song. Mal schauen, wie ich daran denke, sind Show Notes. Bitte nicht und auch nicht mit einem Freund von dir. Mach einfach irgendetwas anderes.
Aber ich finde, das zählt nur momentan für Cis Männer, weil wir haben mega viel Nachholbedarf. Und ich muss sagen, das ist eine von den Sachen, wo mich immer wieder, wenn ich auch nicht so viel Feuer gerade habe, wenn ich merke, ich bin völlig ausgelaugt, und das bin ich jetzt eigentlich gerade nach der Premiere, ich bin mega ausgelaugt, muss aber jetzt schon 3 mega geile, hoffentlich Nummern für den Bundesordner schreiben, wo jetzt, also wir sind ja jetzt im Dezember, wenn wir das aufnehmen, das heisst, ich habe jetzt noch 2 Wochen Zeit, um mega geile Nummern zu schreiben, um nachher 1,5 Monate mit diesen Nummern verbringen. Und ich komme manchmal zum Proberaum und denke, weißt du, wie gerne würde ich jetzt gerade irgendetwas anderes machen, als gerade wieder zurück in den kreativen Prozess, wo ich ja gerade rausgekommen bin und ich habe keine Zeit, um das geniessen, dass jetzt etwas entstanden ist. Und dann denke ich einfach, okay, du hast das jetzt zugesagt, du musst das jetzt machen. Und dann habe ich 1 Post-it in meinem Zimmer und ich habe einen Gedanken im Kopf und das Post-it in meinem Zimmer, dort steht, was kannst du den Leuten mitgeben? Es gibt immer etwas in jeder Nummer, wo du den Leuten mitgeben kannst, wo dir wichtig ist. Und das andere ist, scheißegal, was du machst, du bist eine Frau auf der Bühne und es ist immer wichtig, dass die Leute einfach das sehen und zuschauen. Weißt du, auch wenn es ein Scheiß ist, und das ist das, was mir bei Comedy mega geholfen hat, auch wenn du failst und du bist so schlecht, wenigstens haben sie eine Frau gesehen, etwas probieren und sie wissen, das gibt es. Und eine andere Frau hat gesehen, wie eine Frau etwas probiert. Und das ist schon besser, als es nicht machen. Darum, ich finde, wir sollten eher noch einen Podcast machen, als kennen.
Unbedingt. Darum machen wir es auch. Und das Stürcheln dürfen, das auch Scheitern, Fehler machen.
Das ist so wichtig.
Das ist, glaube ich, eben so unglaublich wichtig, dass wir uns viel mehr getrauen. Und da merke ich, das ist so eins meiner Highlights vom letzten Jahr, dass ich immer mehr Frauen auch beobachte, die auf der Bühne stehen und irgendwie sagen, okay, ich bin scheiß nervös oder ich bin unsicher und das ist mir nicht gelungen und dort habe ich Angst und wie sich viel mehr getrauen, eben auch darüber zu reden, wo sie vielleicht eben nicht kompetent sind, wo sie sich irgendwie nicht gut fühlen, was ihnen irgendwie auch gerade weh macht oder Sorgen macht. Und ich habe so das Gefühl, das hilft so fest, das nimmt so Druck weg.
Ja.
Ich würde das gerne noch teilen, weil wir sind fast am Schluss, aber mir kommt noch etwas in den Sinn, wo mir eine gute Freundin gesagt hat, wo ich so in diesen Scheiterungsängsten bin. So, oder im Stress, ob ich dem allem gerecht werden kann. Eben das, was du jetzt auch schilderst. Oder wenn ich das, jetzt muss ich noch das machen und das. Und was, wenn ich es nicht hinkriege? Und dann hat sie mir gesagt, hast du einen Plan B? Ich sage, ja, Plan B, was meinst du? Ja, was machst du, wenn alles den Bach abgeht? So, oder wenn du es nicht hinkriegst? Und alle stehen auf im Saal und sagen, du nicht, du kannst es nicht. Und dann habe ich gedacht, ja, okay. Mal eigentlich hätte ich ja noch in meinem 1000-Sassa-Hirn etwa 500 andere Ideen, was ich noch machen könnte.
Bingo.
Zum Beispiel
Bingo.
Eine Buchhandlung. Oder mache ich halt etwas anderes. Weißt? Irgendwie so. Und das hat mir im Fall so gut getan. Und das wenn ich jetzt manchmal so an so einen Punkt komme, Und es ist egal, ob jetzt im beruflichen oder privaten, auch dort, oder? Wenn irgendwie, weiss auch nicht, in etwas im Innen bist, wo du gerade eine private Krise hast, so, hey, es gibt auch immer noch andere Wege, auch wenn das, wo ich jetzt da drin bin, irgendwie nicht funktioniert. Und ja, Plan B.
Das finde ich das schönste Geschenk am Älterwerden. Es ist wie, irgendwann hast du schon in allem gescheitert und du merkst, die Welt ist nicht untergegangen. Es haben sich nicht alle von dir abgewendet. Und vielleicht das Paar und weißt Scheiß auf die, die sich abgewendet haben. Und dann ist es wie so, ja, das Schlimmste, was passieren kann, ist, dass ich finde, oh, das habe ich nicht gut gemacht. Und mit dem kann man umgehen. Mhm. Und eben, solange man ein flexibles Feuer hat, das für viele Sachen brennt, kann einem niemand aufhalten. Dann machst du es halt von einer anderen Ecke. Aber ja.
Ja, ich habe einen ganz festen Glaubenssatz, der mich sehr stark begleitet. Ich finde immer irgendeinen Weg. Ja, egal, was kommt.
Etwas passiert immer.
Und manchmal ist das Feuerli wirklich so ganz fast nicht mehr sichtbar, aber es ist eben noch da. Und ich glaube, ich finde das noch schön zum Schliessen, so für die erste Folge.
Mich würde noch wundern, ja, zum Schluss. Ja. Ich habe mir ja gewünscht, dass wir Lust haben auf das neue Jahr. Hat es funktioniert?
Wenn wir alle noch
ich
etwas sagen, was so wir uns freuen.
Ich habe es so schön versucht zu sagen am Anfang. Also, weil ich merke so, mit euch darüber zu reden, über die Erholungsphase, wenn ich noch schon an meinen Garten denke, denke ich so, ich habe mega Lust auf das Jahr, wenn der Frühling kommt und der Sommer und ich wieder in meinen Garten.
Also, ich muss ja sagen, ich habe eine Strategie, immer wenn es wahnsinnig streng ist, so wie es im November und Dezember streng ist, dann tue ich mich ja auch mit Ferien beschäftigen. Mhm. Also dann tue ich so ein Airbnbs googeln.
Also
irgendwo.
Jane und ich gehen ja übrigens zusammen in die Ferien.
Ich finde, du solltest mitkommen.
Okay, sorry. Ich darf mitkommen.
Darfst du mitkommen?
Darf ich anfangen zu googeln? Darf ich anfangen zu googeln? Allein das macht mich zum Beispiel, freue ich mich dann so fest. Also so, ich bin so ein Vorfreude-Mensch und ich tue gar noch nichts buchen, sondern ich tue mich einfach ein damit beschäftigen, wo man, und ich liebe so Google Earth und dann kann ich so anzoomen. Jetzt bin ich manchmal so am Atlantik, so in Frankreich. Und dann tue ich so anzoomen und dann tue ich immer so schauen, was ist denn dort? Und dann frage ich Leute, die vielleicht schon mal dort sind. Ich kann schon noch so viel nicht sehen auf dieser Welt. Und auf das freue ich mich mega. Ich freue mich im Fall auf so viel mehr.
Aber das nehme ich jetzt als Lifehack mit, die zu googeln und am Atlantik anzoomen.
Hey, das ist so leicht.
Mit in den Atlantik hineinzoomen.
Genau. Mal schauen, was ist so
da gibt es dort Inseln. Da habe ich zum Beispiel gemeint, ich habe eine Insel gefunden, die mega schön ist. Und dann habe ich auch so gefunden, wow, es klingt ja super. Und eben, und dann habe ich gemerkt, es ist eine textilfreie Insel. Habe ich gemerkt, es ist nicht ganz meins. Zum Glück habe ich es noch gemerkt, bevor ich gebucht habe.
Hey, das ist besser zum jetzt merken als später.
Eine textilfreie Insel.
Ja.
Du hast ja schon den Pulli ausgezogen in den Podcast.
Habe ich auch schon, aber ich habe wirklich nicht Lust auf total textilfreie Ferien. Ist was? Nicht so meins, hätte das sein, gell?
Wie hast du es so gefunden?
Indem ich mich vertieft habe in der Recherche.
Okay. Es steht nicht bei Google Maps so «Obacht, textilfrei». Es könnte vielleicht mal jemand als Kommentar herschreiben.
Jane, auf was freust du dich?
Mega viel. Ich freue mich ehrlich gesagt schon wieder auf den Sommer. Ich bin auch so ein Sommermensch. So
nein, wirklich, du Sommermensch.
Das ist crazy.
Wir sind so individuell.
Das ist Wahnsinn.
Wir sind alle so individuell. ich freue mich auf das und ich freue mich auf Ferien. Weil nach dem grossen Bundesordner-Ding belohne ich mich auch mit Ferien, wo ich irgendwo hergehe. Es ist ja gerade Off-Season dann im Februar.
Ja, du
und ich gehe mit dem Zug irgendwo her, was mega geil ist im Sommer, wo im Winter nichts läuft. Und dann bin ich einfach so, laufe dazu in einem Geschäft vorbei und so, oh, geil, keine Chance.
Ich habe mich so gefreut, wo meine Kinder jetzt so gross sind, dass ich endlich Ferien machen kann, nicht in der Schulferien. Dann habe ich mich wahnsinnig in den Lehrer verliebt.
Nein.
Blöd, hä?
Mein Gott.
Ja.
Aber auch mit der Liebe, das ist auch etwas, was man dann irgendwann auch merkt. Egal wie geil das ist, was gerade vorbeigegangen ist, es kommt immer noch etwas.
Das ist auch schön.
Wenn man ein Mensch ist, der sich verliebt, dann wird man sich vielleicht nicht gegenseitig, aber man wird sich noch mal.
Es war mega schön mit euch.
Ja, sehr.
Mega.
Sehr. Danke vielmals, Jane, bist du da gewesen.
Ich freue mich auf das Jahr.
Gutes Neues.
Danke.
Der Podcast ist in Zusammenarbeit mit der Frauenzentrale Zürich entstanden. Seit über 100 Jahren setzt sich der Verein für mehr Selbstbestimmung für Frauen im Kanton Zürich ein. Mehr Infos unter frauenzentrale-zh.ch und schreibt uns gerne eure Ideen und Feedback auf Insta @frauenzentrale_zh.
Es würde uns freuen, wenn ihr den Podcast abonniert und bewertet. Danke.